Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema Alles über Rucksäcke. So vermeidet ihr Fehlkäufe. Und da ich beim Mountainbike-Magazin den Hut aufhabe in Sachen Zubehör, wozu ja auch Rucksäcke gehören, habe ich André Schmidt, unseren Redaktionsleiter, eingeladen, der mir heute ein paar Fragen stellen wird. Hallo André.
Genau, hallo.
Ja, und ein hervorragendes Thema. Ich freue mich als Softparts-Tester, Softparts, so nennen wir das beim Mountainbike, weil es gibt ja Hardparts-Komponenten und Softparts. Ich freue mich immer, wenn es um das Thema Rucksäcke geht, weil es ein unheimlich vielschichtiges Thema ist und ein Fehlkauf, könnte man sich erstmal fragen, Fehlkauf, was kann man denn beim Rucksack überhaupt falsch kaufen? Und da würde ich einfach mal eine kleine Einleitung machen.
Gleich eine erste Frage stellen?
Stell eine erste Frage, ist mir auch total recht.
Wie heißt das, Wellenbrecher oder Eisbrecher oder so? Rucksäcke, also jetzt ernsthaft, ist das nicht irgendwie 2019? Ich denke so, alle coolen Jungs und Mädels tragen doch jetzt Hipbags. Warum denn Rucksack?
Genau, ich hatte erahnt, dass diese Frage kommt. und die Frage ist tatsächlich, glaube ich, auch berechtigt, weil so ein bisschen der Gedanke ja ist, wie oft kauft man sich im Leben einen Rucksack? Die Dinger halten ewig, wenn sie nicht gerade total billig und irgendwie schlechteste Produktion sind. Das heißt, wahrscheinlich hat irgendwie jeder schon einen Rucksack. Aber die Thematik Hip Bag, und jetzt gibt's neuerdings einen Trend, das was gerade so der ganz heiße Trend ist, sind so Westen oder Chest Rigs. Die hat man wahrscheinlich noch nicht unbedingt gesehen, kommen aus dem Laufsport, aber um deine Frage zu beantworten, Hip Bags sind gerade total hip. Ich glaube, wenn es da draußen in der Welt noch Menschen gibt, die eine richtige Tour fahren wollen, im klassischen Sinne des Tourenfahrens, dann ist ein Rucksack in dem Fall die bessere Wahl. Ich finde persönlich...
Passt mehr rein.
Bitte?
Passt mehr rein.
Passt mehr rein und ist, sagen wir mal, bei mehr reinpassen, also bei höherer Beladung, auch tatsächlich ergonomischer für den Rücken. Du sagst es, Hipbags sind jung und hip und junge Leute merken vielleicht ihren Rücken auch nicht so unbedingt. Aber wenn man so ein Hipbag mal wirklich vollpackt und da 2 Liter oder sagen wir mal Hipbags Einsatzbereich sehe ich persönlich so bei 2 Stunden vielleicht. 2 Stunden nicht zu warm, nicht zu viel hochfahren, weil sonst braucht man wieder zu viel Wasser. Das ist wieder Gewicht. Man kann eine Trinkflasche ans Rad machen, klar.
Kann ja ans Rad, genau.
Genau, aber man hat ja auch ein bisschen Werkzeug dabei und gerade die Jungs, die Hipbags fahren, bitte?
Kann ja auch ans Rad.
Kann auch ans Rad, es hat schon, würde ich sagen, einen relativ spezifischen Einsatzbereich im Bereich so All-Mountain-Enduro. Einfach weil, wenn da wirklich was drin ist und man jetzt wie ein Marathonisto, ich weiß gar nicht, wie der Singular ist, wie ein Marathonist,
wie ein Wiegetritt fährt,
dann schlackert das Ding halt schon mal gerne hin und her. Und vor allem ist es so, dass das Gewicht in dem Moment, wo es nicht an den Schultern fixiert ist, die ganze Zeit den unteren Rücken so nach hinten zieht, nach hinten unten. Und das ist so ein Zug, den möchte man auf dem Lendenwirbelbereich nicht haben. Mhm. Sag ich jetzt mal so. Aber du sagst es zu Recht, Hipbags sind momentan sehr angesagt. Ich sehe die tatsächlich nicht so sehr in den Bergen. Ich sehe die eigentlich immer so, wenn man Leute aus dem Trail poppen sieht, dann haben die alle ein Hipbag um und sind ihre Feierabendrunde gefahren. Da sehe ich das total. Ich erkenne das auch völlig an. Aber in dem Moment, wo man eine Regenjacke mitnehmen muss, vielleicht Knieprotektoren nicht die ganze Zeit trägt, Handy, Werkzeug, ein Riegelchen,
vielleicht gerade Knieprotektoren finde ich, da wird es schwierig. Das kann man zwar auch ans Hipbag irgendwie dran binden, aber dann wird es wirklich schlackrig.
Das wird dann ja auch breit irgendwann, ne?
Ja.
Und da würde ich sagen, es hat seine Berechtigung, aber so im Bereich längeres Fahren finde ich es dann schwierig. Und wir haben auch schon mal Hipbags getestet fürs Magazin. Da ist auch genau das so ein bisschen rausgekommen, dass so ab 2 Kilo wird es dann echt eng, weil es dann irgendwann auch so unangenehm zieht in einem Bereich, dass man dann irgendwie Rückenschmerzen davon bekommt, auch wenn man noch jüngeren Datums ist. Ja. Und um nochmal auf die neuen Trends zu kommen, es gibt jetzt von Evoq eine Hydration Vest, also so eine Art Weste mit Trinksystem drin. Gibt es auch schon so ein bisschen länger von anderen Herstellern, Montane und jetzt kommt Osprey gerade mit einem Chest Rig. Das ist letztlich wie eine kleine Tasche, die man sich vorne vor die Brust macht. Ist noch ein bisschen minimalistischer, kommt so ein bisschen aus dem Trailrunning-Bereich, ist meist aus super luftigem Netzmaterial und kann auch Werkzeug aufnehmen, ist aber überwiegend eigentlich so, um den Wasservorrat dabei zu haben. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte hier was super Leichtes haben, ich will auf keinen Fall zu viel schwitzen oder ich brauche sowieso kein Werkzeug, außer vielleicht ein kleines Mini-Tool und Regenjacke brauche ich auch nicht, ich weiß, das Wetter ist stabil, dann ist das vollkommen in Ordnung, das so zu machen. Aber ich würde jetzt mal sagen, so aus eher klassischerem Mountainbiking-Gedanken heraus, ist so ein richtiger Rucksack immer noch irgendwie die bessere Wahl. Ja, und da, also wenn man so über Rucksäcke generell redet, und ich bekomme ja auch irgendwie als Tester öfter mal so im Bekanntenkreis die Frage, ach, ich habe immer Rückenschmerzen, Schulterschmerzen und so weiter. Wenn ihr schon einen Rucksack habt und ihr habt ein Problem damit, dann müsst ihr nicht sofort losrennen und einen neuen kaufen. Meistens ist es eine Einstellungsfrage. Und zwar dreht sich da tatsächlich alles irgendwie um den Hüftgurt und gar nicht so sehr um die Schultergurte. Man könnte ja meinen, der Rucksack, naja, das ist das Ding mit den zwei Dinger, mit den zwei Gurten dran, die hänge ich mir über die Schulter und alles ist fein. Aber eigentlich ist der Hüftgurt das wichtigste Element, um einen, sagen wir mal, beschwerdefreies Trageerlebnis zu haben, denn der soll die Last des Rucksacks aufnehmen und auf den Hüftkamm.
Genau, der verteilt die auf die Hüfte.
Genau, auf der Hüfte abstützen. Und dann könnt ihr da eigentlich ziemlich viel reinpacken, je nachdem, wie groß der Rucksack natürlich ist. Und habt keine, in seltensten Fällen dann noch wirklich Beschwerden.
Fährst du von der Einstellung hoch wie runter gleich? Also ich fahre oft, also ich habe auch natürlich, versuche immer das Gewicht komplett natürlich auf die Hüfte zu haben, merke aber oft, dass ich hoch so ein bisschen an den Schultergurten ein bisschen lockerer vielleicht unterwegs bin und das merkt man natürlich dann beim Runterfahren schnell, weil es dann doch ein bisschen schwänzelt und dann ziehe ich oft so beim Runterfahren nochmal ein bisschen nach.
Absolut, also genauso mache ich es auch. Wenn ich jetzt so in welligem Terrain unterwegs bin, dann habe ich irgendwie so eine Mittelstellung, aber angenommen, ich bin jetzt wirklich in den Bergen unterwegs und ich fahre irgendwie eine Dreiviertelstunde wirklich nur hoch, dann ziehe ich den Hüftgurt so an, dass das Gewicht auf den Hüften liegt und der Rücken quasi auch ein bisschen frei ist. Dann kann es dann ja auch schon mal luftig werden, damit man nicht so schwitzt. Man hat ja auch keinen Fahrtwind. Und dann ist das eigentlich die beste Einstellung für mich. Was ich persönlich so ein bisschen schwierig finde manchmal, sind die Brustgurte. Es gibt ja noch den Gurt, der oben quer geht, der die Hüften, Schultergurte zusammenhält.
Der sitzt manchmal an der falschen Stelle. Bitte? Ich habe manchmal das Gefühl, ja, der ist manchmal zu hoch, finde ich. Selbst wenn ich ihn ganz runterziehe. So von der vom Grundsetup.
Ja. Also genau, das kommt oft, glaube ich, daher, weil das, wenn die verpackt werden, dann werden die Schultergurte so ein bisschen um den Rucksack herumgeschlungen und dann wird bei vielen Herstellern der Brustgurt tatsächlich genommen, um das Paket möglichst kompakt zu machen, damit man wahrscheinlich nicht so viel Platz im Container braucht dafür. Und das ist irgendwie, dann könnte man ja sagen, okay, da müsste es ja mittig sitzen, aber meist sitzt irgendwie oben, um das Päckchen so schmal wie möglich zu kriegen. Aber also man kann den meist in der Höhe verstellen. Da ist so ein Kunststoffslider, den kann man meist rauf und runter schieben. Bei manchen muss man ihn aushängen und dann in einer anderen Position wieder
einhängen. Fummelig ist es meistens, finde ich.
Bei mir ist der immer zu kurz. Ich habe irgendwie einfach oben, ich habe einfach eine breite Brust, haha. Ich weiß auch nicht warum, ich bin ja eher klein und kompakt, aber bei mir ist der manchmal wirklich zu kurz, um ihn, wenn ich meine Bergaufposition habe, noch richtig zuzukriegen. Dann zieht der die Schultergurte schon wieder so zusammen, dass ich dann denke, okay, für eine Abfahrt ist das irgendwie sinnvoll, dann sitzt alles schön stramm und nichts wackelt. Aber da ist es manchmal so, dass ich da auf jeden Fall am Anschlag bin. Und genau, Fehlkäufe vermeiden ist so ein bisschen das Thema und wir haben jetzt viel über den Hüftgurt gesprochen. Deshalb, angenommen, ihr seid mit eurem Rucksack jetzt gerade nicht glücklich, dann macht einfach mal Folgendes vielleicht mit. Jetzt, wenn ihr den Podcast hört, eine 20-Sekunden Anleitung, wie man den jetzt sozusagen einstellt. Also, ihr packt den Rucksack voll, hängt ihn über die Schulter mit den Schultergurten, die macht ihr erstmal richtig lang und dann wird der Hüftgurt so geschlossen, dass wenn ihr an eurer Hüfte rechts und links vom, also oberhalb des Oberschenkels tastet, dann könnt ihr da die Hüfte ertasten und darüber sollte der Hüftgurt verlaufen. Wenn ihr den dann so, also dann Hüftgurt schließen, so dass er genau über diese beiden Knochen, die man da ertasten kann, verläuft. Und dann könnt ihr es jetzt entweder im aufrechten Stehen machen oder ihr beugt euch ein Stückchen nach vorne, so ein bisschen wie in Fahrposition. Dann zieht ihr die Schultergurte erst so, dass sie dann locker anliegen. Also die sollen euch jetzt auch nicht in den Schwitzkasten nehmen, sondern einfach so anziehen, dass der Rucksack in dem Moment nicht mehr rechts und links wackelt und auch nicht mehr nach hinten weg kippt. Und das wäre so eine Grundeinstellung. Also an der Hüfte schön stramm anliegend und die Schultern eher ein bisschen lockerer, eigentlich nur dafür, dass der Rucksack nicht mehr schlackert. Und wenn ihr dann mal eine Testfahrt damit macht und bisher unglücklich wart, habt ihr vielleicht das Glück, dass dann es eben nicht mehr die Schultern oder der Rücken oder ähnliches wehtun. Genau. Ich muss mal einen Schluck trinken.
Ich stelle in der Zeit einfach mal meine Fragen. So, jetzt will ich aber trotzdem einen neuen Rucksack. Ich glaube, die Kardinalfrage ist ja jetzt, welche Größe? Ich meine, es gibt eine ganz einfache Variante. Ich nehme den größten. Genau. Weil dann, also so einen typischen Deuter Transalpin, 30 Liter oder so, gibt es ja auch ähnlich gute, vielleicht nicht ganz so berühmte Modelle von anderen Firmen. Dann habe ich einen Rucksack, den kann ich für eine Stunde fahren, da ist dann halt nichts drin, den kann ich aber auch dann für einen Alpencross fahren. Ist das sinnvoll oder sagt man besser, zwei Rucksäcke, also einen großen, einen kleinen, wäre schon irgendwie ideal oder lieber nur einen kleinen, weil das eine Mal, wo ich im Leben einen Alpencross fahre, da leih ich mir dann einen. Also wie gehen da vor?
Also ich würde sagen, den größten zu nehmen ist total sinnvoll, weil wenn es einem nichts ausmacht, dass man mit einem leeren Rucksack herumfährt, ist das vollkommen in Ordnung. Aber wie du sagst,
wiegt aber ja auch mehr. Ich glaube, so ein Deuter Transalpin wiegt 1,5 Kilo, glaube ich, so roundabout. Und gibt also, ja auch welche, die nur 500 Gramm wiegen, vermutlich.
Ja, also unter dem Gesichtspunkt, was für einen Rucksack kaufe ich mir, muss man sich erstmal fragen, genau, wofür setze ich den ein? Möchte ich den nur für Sport einsetzen? Dann erstmal gibt's ja die Frage, große Tour, kleine Tour. Alpencross oder Tagesrucksack. Das heißt also 30 Liter oder vielleicht 12 Liter bis 14 in dem Bereich. Vielleicht auch nur 8, wenn man jetzt sagt, ich möchte einen Marathon fahren. Generell ist, glaube ich, die erste, wenn man jetzt so sich einen Baum vorstellt, so einen Entscheidungsbaum, müsste man sagen, mit oder ohne Alltagsnutzung. Und wenn man sagt, okay, ich möchte auch einen alltagstauglichen Rucksack, dann würde ich immer sagen, 20 Liter, gucken, dass ein Laptop reinpasst, vielleicht noch so ein Expansionsreißverschluss. Das sind so Reißverschlüsse, die eine Art Dehnfuge aufmachen. Und dann kann man damit sogar noch einkaufen gehen. Weil ich bin ein klassischer Pendler, ich nehme den Rucksack, wenn ich ins Büro fahre, wenn ich zurückfahre, hat mir meine Freundin eine SMS geschrieben, irgendwie bring doch bitte, wenn du im Supermarkt bist, noch dies, das mit. Dann kann ich auch noch
Bier
irgendwie...
Mit. Die passt dann aber nicht, eine Kiste Bier mit, die passt aber nicht rein.
Nee, die Kiste Bier passt nicht rein, das stimmt. Aber das schreibt sie mir auch nicht. Wird eher irgendwie, bring doch mal einen Brokkoli mit, irgendwie unserer ist aus oder irgendwie sowas.
Den kann man ja draußen dran binden.
Den kann man draußen dran binden. Sieht dann auch nett aus. Aber Außentaschen ist auch ein Thema, kommen wir noch drauf. Nee, aber dann würde ich sagen, so 20 Liter ist so eine super Allround-Kategorie. Es gibt auch von, ja, du hast eben auch schon Deuter genannt, von Deuter den Bike One, das ist ein 20-Liter-Rucksack, der ist Laptop-kompatibel, da kriegt man alles rein, der kostet, ich glaube, 70 Euro. Ich habe es jetzt gerade nicht so 100%, ich kann es währenddessen hier, ich habe mir einen alten Test aufgemacht, ich kann währenddessen gucken. Aber das ist so ein Allrounder, da kriegt man alles rein. Der geht nicht kaputt, also man bindet sich auch lange. Deuter Bike One, ungefähr 80 Euro. Wiegt 750 Gramm ungefähr, ist total robust und man kann damit irgendwie alles machen. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte aber nur eine Sportnutzung, dann muss man sich irgendwie schon überlegen, will ich einen Rucksack für die ganz große Tour Alpencross, dann braucht man tatsächlich einen Alpencross-Rucksack mit Hüttenübernachtung. Da muss das ganze Hüttenequipment rein. Dann braucht man Verpflegung, man braucht irgendwie Erste-Hilfe-Set, man braucht eine gewisse Stauraum für Werkzeug, Schlauch, vielleicht sogar teilt man sich mit jemand anderem ein bisschen den Stauraum. Trotzdem würde ich behaupten, man kommt bei einem Alpencross, wenn man nicht gerade einen Gepäcktransport hat und Vollservice, dann kommt man um so ein großes 28, 30 Liter Ding nicht rum. Aber da ist die Frage berechtigt, wenn man jetzt sagt, der Traum eines jeden Bikers ist ja, oder ist ja von vielen Bikern einmal im Leben ein Alpencross, dann kauft man sich für einmal im Leben einen Rucksack. Vielleicht kann man den auch ausleihen, klar. Oder gebraucht kaufen, als für das eigene Abenteuer sozusagen.
Aber weil man natürlich gerade da natürlich dann auch was Tolles manchmal haben will. Du hast gerade was gesagt, 70, 80 Euro, robust. Wie macht die Rucksackindustrie das? Weil wenn ich habe gerade mal wieder geguckt, was so eine schöne goldene SRAM 12-Fach-Kassette kostet, da bist du inzwischen bei 450 Euro oder so. Also wir haben ja Sachen inzwischen auf dem Radmarkt, die sind ja, da muss man ja seine Niere für verkaufen. Warum sind Rucksäcke denn zum einen, wie ich wirklich finde jetzt dafür, dass da ja echt viel dran ist, warum sind die zum einen so relativ günstig und warum sind die Rucksackhersteller so doof und bauen die auch noch so, dass sie ewig halten? Haben sie doch gar nichts von.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann diese Preisfrage tatsächlich selbst jetzt nicht unbedingt beantworten. Es gibt natürlich, das bezieht sich aber jetzt auch hauptsächlich so auf Deuter, die eine extrem, sagen wir mal, preis-leistungsfreundliche Preispolitik haben. Wenn man sich das Feld um diese Rucksäcke anschaut, dann liegt man da schon über 100 Euro, oftmals auch bei 150. So wenn man Ergon, Evoque, Camelback, um jetzt mal ein paar angesagte Namen zu nennen, sich anschaut, oder Osprey auch, die auch sehr spannende Rucksäcke machen, dann kommt man da auch über die 100 Euro locker drüber, ist vielleicht bei 120, ist aber ja immer noch
ein vergleichsweise fairer Preis. Also wenn ich gucke, dass zum Beispiel jetzt eine Regenjacke oder so, also eine Dreilagenjacke, da bist du ja dann doch beim Doppelten oder beim Dreifachen und besteht ja streng genommen ja auch nur aus ein bisschen Stoff und ein bisschen Kleber.
Genau, und so ein Rucksack, ich habe ja auch in vielen Tests mir immer die Verarbeitung angeguckt. Verarbeitung ist in der Regel kein Problem, was Haltbarkeit angeht, da geht es nur um Sauberkeit. Es gibt Hersteller, also im Innenraum eines Rucksacks treffen ja extrem viele Materialenden, gucken da raus. Und hochwertige Hersteller versäumen das alles mit Saumband. Das heißt, da guckt nirgendwo ein Fransen raus. Dann sind da ja auch noch zig Reißverschlüsse dran. Meine Vermutung ist, das muss über die Stückzahlen laufen. Die Materialien sind relativ günstig. Das sind ja meist Nylon-basierte Materialien und Gewebe. Ich denke mal, dass das einfach der Punkt ist, warum es relativ günstig ist. Wenn man sich eine Dreilagenjacke anguckt, da steckt dann schon wieder so viel an Technologie, was Verschweißung und Laminieren und Tapen, und da muss der Reiß, jeder Punkt ist eine Schwachstelle, und Wasser ist wirklich ein echt undankbarer Gegner, weil er eigentlich überall reinkommt. Beim Rucksack muss ja auch nichts wasserdicht sein, außer man heißt Ortlieb. Da kostet der Rucksack dann auch ein ganzes Quäntchen mehr. Die sind aber auch irgendwie allein auf weiter Flur. Also Ortlieb macht auch, den gräbt auch keiner das Wasser ab, sozusagen.
Warum ist es so? Warum macht nur Ortlieb wirklich wasserdichte Rucksäcke? Gut, bei den meisten ist ja so eine Regenhülle dabei. Reicht das denn, scheint ja den Kunden dann zu reichen, halt, bis auf so ein paar Spezialisten, so Weltumradler, die dann wirklich absolut auf Ortlieb schwören?
Also es gibt auch andere Rucksäcke, die auf wasserdicht ausgelegt sind. VD hat auch so ein paar Modelle gemacht. Ich weiß gar nicht, inwiefern die noch wirklich am Markt sind. Ich glaube einfach, dass die Marke sich so einen Ruf erarbeitet hat und auch eine so extreme Haltbarkeit, dass man sich sagt,
dass da andere Hersteller gar keine Chance haben quasi.
Ja, und dass man sich Wasser, auch, glaube ich, als Kunde sagt, wenn ich einen wasserdichten Ruck, also wenn ich einen Ferrari will, kaufe ich einen Ferrari. Und der andere würde wahrscheinlich auch nicht billiger sein. Es steht aber nicht Ferrari drauf. Dementsprechend kaufe ich halt gleich das Original, so ungefähr. Und natürlich ist es aber auch so, dass für die meisten Anwendungen, die man jetzt beim Mountainbiken ganz klassisch hat, ist auch eine Regenhülle völlig in Ordnung. Mhm. Meist schützt die ja den Rucksack, ja, auch vor Regen, aber oft soll er ja auch einfach sauber bleiben, wenn man irgendwie über matschige Trails fährt, nachdem es eben geregnet hat. Das heißt, so die Nässe von oben ist gar nicht unbedingt das Thema, sondern auch von hinten unten schräg, was weiß ich. Mhm. Ja, genau.
Und ja. Was ich noch zum Thema Haltbarkeit mal mit eigenen Augen sehen durfte, und wo meine Frage ist, ob das andere Hersteller auch so machen. Ich war mal, schon lange her, ganz jetzt 10 Jahre, mal bei Deuter. Mhm. Und also im Deuter Werk, da werden natürlich auch keine Rucksäcke mehr gebaut, die kommen auch aus Asien. Aber was die da machen, sind, die haben eine unglaubliche Ersatzteilversorgung. Die haben die Schnallen von Rucksackmodellen von vor 30 Jahren noch. Mhm. Und in so riesigen so Setzkästen quasi, alles natürlich beschriftet. Das heißt, wenn dein Deuter Rucksack im Prinzip noch okay ist, aber dir ist so eine Schnalle gebrochen. Und das Ding ist 20 Jahre alt, dann kannst du bei Deuter anrufen, sagen, hier der und der, die und die Seriennummer, dann machen die dir einen Kostenvoranschlag, dann schickst du den hin und dann setzen die dir quasi wieder die neue Schnalle ein. Das ist ja gerade so ein bisschen auch im Outdoor-Bereich, auch bei vielen anderen Firmen wie Patagonia etc. im Trend, also dass man dieses Upcycling, also Produkte einfach weiterverwertet, indem man sie repariert. Machen das die anderen Rucksackhersteller auch?
Das machen auch andere Rucksackhersteller, ja. Also ja, ich habe jetzt nicht genau parat, welche das im Einzelnen sind. Man bekommt immer wieder mal mit, aha, wir machen das auch. Jetzt ist es ja sowieso gerade im Trend, Upcycling oder Reparaturen anzubieten. Aber auch wenn man jetzt meinetwegen sagt, ich habe Rucksack von Hersteller XY, kann man auch einfach zu seinem Reparatur- oder Änderungsschneider an der Ecke gehen. Der kann einem auch da einen Reißverschluss einnähen.
Stimmt, ja.
Und es wird wahrscheinlich
solange es die noch gibt.
Bitte?
Solange es die noch gibt.
Die Änderungsschneider?
Ja.
Ja, also ich lasse irgendwie, also bei mir hat jede Jeans auf jeden Fall 3 Anläufe, wenn die durchgescheuert ist. Bei Jeans ist auch noch was anderes als bei Stoffhosen, aber also ich wüsste auf Anhieb hier in Stuttgart zumindest 2, 3, die ich cool anlaufe. Also, aber bei Jeans gehört es natürlich auch so ein bisschen dazu. Da darf ja auch mal eine Naht repariert sein. Ja.
Genau. So wie früher als Kind, ja. So ein Herzchen auf dem Knie. Hat man sich nie genau mehr in die Schule mitgetraut, ja. Hat man heimlich ausgezogen, ja, und ist lieber in Badehose gegangen.
Was man dazu sagen muss, ist, wir haben jetzt viel über Deuter gesprochen, Deuter Supermarke. Für mich als Tester ist es so ein bisschen so, wenn ich im Ausland bin, dann nehme ich nicht unbedingt einen Deuter-Rucksack, weil ich tatsächlich in Kanada mal angesprochen wurde von jemandem, du trägst einen Deuter-Rucksack, du bist doch bestimmt Deutsch, German, kann ich dich was fragen? Und ich habe gesagt, ja klar kannst. Und das war dann so ein junges Mädchen, die sehr orientierungslos war und dann hatten wir die zwei Tage lang so ein bisschen an der Backe, aber es war alles fein. Aber man wird halt schon, glaube ich, schnell als Deutscher erkannt. Wenn man jetzt nicht unbedingt diesen Stempel haben will, dann, naja.
Ich bin auch Fan von ganz vielen anderen Rucksackmarken. Also ja. Ich mag eh Rucksäcke, ich mag ganz viele Marken. Ich finde Osprey toll, Camelback ist so ein bisschen so eine Hassliebe. Manchmal finde ich ein Produkt, wo ich mir denke, was haben sie sich jetzt da gedacht? Dann ist der nächste wieder super. Ist, glaube ich, so ein bisschen auch so der Camelback-Style, halt auch ein bisschen innovativ zu sein. Und dann geht es vielleicht auch mal in die falsche Richtung. Evoque habe ich irgendwie nie oft getragen, weiß gar nicht warum. Aber finde ich auch spannend, was die machen. Also von daher, keine Sorge, es ist kein deutscher Podcast.
Nein.
Es ist halt einfach die deutsche Rucksackmarke und da kommt man natürlich nicht ganz drum rum. Jetzt habe ich aber wieder eine Frage.
Aber ich muss noch ganz kurz sagen, dann genau, um das so ein bisschen zu profilieren noch. Das finde ich wirklich einen schönen Ansatz. Also es gibt ja im Bike-Bereich, gibt es ja auch, da hat ja jede Marke so ein bisschen ihren Charakter. Und so ist das bei Rucksäcken tatsächlich auch. Du hast Osprey schon genannt. Osprey,
leicht amerikanische. Meistens.
Bitte?
Meistens sehr leicht, Osprey.
Osprey meistens sehr leicht, super technisch, tolle Lösungen. Haben sich lange geweigert, Regenhüllen zu machen. Ich habe dann immer geschrieben, die Regenhülle fehlt und die haben sich natürlich, ich weiß nicht genau, wo die herkommen, ich glaube, es ist warm.
Die haben sich es ist Kalifornien, die kommen aus Kalifornien, soweit ich weiß. Ja. Genau, ich kenne die Story auch, die haben einfach gesagt, bei uns regnet es nicht, warum sollen wir eine Regenhülle? Und ich glaube, der zweite Punkt ist noch, dass Amerikaner, ist jetzt natürlich eine Plattitüde, also gilt natürlich sicherlich nicht für immer jeden Amerikaner, die fahren einfach nicht, wenn es regnet. Die denken sich, warum zum Geier soll ich da jetzt Fahrrad fahren? Regnet doch. Der Deutsche ist ja eher so, oh, regnet, egal, ich fahre. Der Engländer fährt, glaube ich, erst dann los, wenn es regnet.
Ja.
Vorher genau. Im Trockenen fährt er ja gar nicht erst. Ja. Also so ist das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen kulturell bedingt.
Ja, ja. Also Osprey, wie gesagt, leicht, trotzdem tolle Detaillösungen, wirklich sehr durchdacht zum Teil, manchmal dann auch so völlige Fehltritte, gar nicht durchdacht, also eine seitlich zu öffnende Tasche, die nach unten geht, ist dann in der nächsten Auflage auch nicht mehr dran gewesen, interessant. Camelback, Erfinder sozusagen der Trinkblase und des Trinkrucksacks an sich, muss man ja dieser Ehre muss man ja schon nochmal ihnen gewähren und kommen da auch immer wieder mit neuen Ansätzen. Jetzt die neueste Trinkblase, die werde ich jetzt auch demnächst im Urlaub 2 Wochen dabei haben, mit einem Zip-Verschluss, also quasi mit einem Reißverschluss oben, ist so ein wasserdichtes Ding, soll tatsächlich wasserdicht sein. Die Trinkblasen sind extrem robust, also die machen nicht umsonst Teaser-Videos mit Hunden, die darauf rumkauen und LKWs, die drüber fahren. Das sind schon extrem berstresistente Trinkblasen. Das ist, glaube ich, fast wie, also extremer als Kondome, so ungefähr. Also die halten wirklich eine Menge aus. Was mir bei denen, was ich sehr toll finde, ist, die sind sehr geschmacksneutral. Der andere Hersteller, der viele Trinkblasen macht, ist ja Hydra Pack. Da habe ich ab und zu so ein bisschen so ein chemisches Geschmäckchen im Mund, was dann aber auch wieder sich verflüchtigt. Aber genau, Camelback machen öfter mal neue Lösungen. Die haben eine spannende Rucksacklinie gehabt. Lowrider, da war das ganze Gewicht, sollte sehr tief sitzen. Das ist so ein bisschen wieder weg vom Fenster. Das hat sich nicht so gut verkauft. Evoque, du hast es gesagt, ist so ein bisschen auch so die Freeride-Marke und mittlerweile in der breiten Masse sehr angekommen. Bunt, Hip, Protection und auch spannende Lösungen machen auch die aktuelle Trail Pro-Linie, hat große Hüfttaschen, was ich super finde, weil man wirklich viel Gewicht auf die Hüfte bekommt und arbeiten schon seit jeher. Aber Protection ist nochmal ein anderes Thema, kommen wir später noch zu. Genau, und wen hattest du noch genannt?
Ja, VD macht noch Rucksäcke.
Genau, VD ist so ein bisschen, haben zum Teil auch sehr innovative Ansätze gehabt oder haben sie auch noch. Ist so ein bisschen Geschmackssache, gibt aber wirklich spannende Lösungen. Einen Rucksack, der fürs Bergauffahren weiter vom Rücken weg getragen werden kann, so wie wir es vorhin schon erwähnt haben, und der für die Abfahrt herangezogen werden kann. Ist ein Alpencross-Rucksack, Bike Alpine Pro 28 Plus. spannendes Ding, bisschen Geschmackssache.
Und jetzt hattest du eine spezielle Marke noch, Ergon.
Ergon, oh ja, Ergon, genau, völlig vergessen oder untergegangen. Ergon hat eine große Range von wirklich kleinen Rucksäcken bis, also die haben wirklich das Minimalste, was die haben, ist quasi ein Rückenprotektor mit einem Trinksystem und gingen auch oder gehen auch hoch bis zu richtigen Alpen-Cross-Rucksäcken. Der ganz große hat auch, oh, ich glaube, der hat weit über oder der hat 33 Liter gemessen. Das ist der BX4 Evo. Verstellbare Rückenlänge, ein Monster von einem Rucksack, also da kriegt man wirklich alles rein. Und Ergon hat lange Zeit das verstellbare Rückensystem gehabt. Bei kleineren Rucksäcken gehen sie wieder ein bisschen davon weg, haben dafür stärkere Polster, die eine wirklich starke Rückenbelüftung ermöglichen, und machen Rucksäcke, die leicht, aber trotzdem sehr vielseitig sind.
Mhm. Und ja. Wenn wir doch bei den Marken sind, dann stelle ich doch noch eine Frage zu den Marken. Jetzt habe ich, es gibt ja noch viele Bike-Marken. Mhm. Cube, Scott, ich weiß gar nicht, ob Giant was macht, Specialized macht, glaube ich, keine Rucksäcke. Sind die genauso gut? Entwickeln die das auch oder sind das eher so MeToo-Produkte? Ich glaube, ganz früher die ersten Cube-Rucksäcke waren, glaube ich, ungelabelte Deuter-Rucksäcke, was ja nicht schlecht, schlecht ist. Kann man da auch bedenkenlos zugreifen oder sollte man da eher bei einer klassischen Rucksackmarke bleiben?
Das ist so von bis. Also ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel Shimano hat auch Rucksäcke im Programm, die sind jetzt meines Wissens im letzten Jahr ausgelaufen, überwiegend. Die haben noch ein bisschen Commuting, also so Alltags-Rucksack-Geschichten. Die waren super. Das waren tolle Rucksäcke. Die hatten auch eine eigene Entwicklung, wenn mich nicht alles täuscht. Das war auf jeden Fall nichts Gelabeltes. Sehr eigenständiges Konzept, tolle Rucksäcke, gut verarbeitet, alles fein. Ist irgendwie, glaube ich, nicht so gut angekommen. Scott versucht so ein bisschen die wollen sehr leicht sein, machen da zum Teil es zu leicht, dass sich also das Rückensystem so dünn ist, dass es schon wieder so Richtung Rücken des Fahrers drückt, ist immer irgendwie auch eine Geschmacksfrage. Aber ich muss schon, wenn ich ehrlich bin, sagen, so, also klar, als Tester gehe ich natürlich an jeden Rucksack, der vor mir liegt, unbefangen dran. Und da deshalb sage ich auch Hersteller von Bikes können gute Rucksäcke machen. Aber da sollte man schon genauer hingucken und vorher einen Test im Mountainbike-Magazin lesen, im Idealfall. Weil so ein Rucksack so klar irgendwie das Konzept ist, das ist irgendwie eine Tasche mit so vier Riemen dran und das schnallt man sich an den Körper. Das, ich sag mal, die Geschichten, die um Rucksäcke erzählt werden von Deuter, Ergon, Evo, Camelback, das ist auch nicht alles nur ausgedacht und Marketing. Also da steckt schon viel Know-how drin, da steckt viel Erfahrung drin und deshalb würde ich schon, finde ich persönlich, dass in den Tests, die ich jetzt seit 12 Jahren für die Mountainbike gemacht habe, schon die richtigen Rucksackmarken meist überzeugender sind.
Jetzt fällt mir noch was, noch eine Marke ein. Und zwar, weil du gerade sagtest, ist ja ganz einfach, vier Riemen. Jetzt gibt es da ja auch ein oder vielleicht sogar zwei Marken, die machen das gar nicht mit dem Riemen. Also da gibt es gar keinen Hüftgurt.
Ja.
Ich weiß gar nicht genau, wie man die Marke nämlich ausspricht.
USWE.
USWE, ja, ich hätte jetzt auch USWE gesagt oder so. Da habe ich ja so ein X vor der Brust und unten gar nichts. Und wir haben doch gerade gesagt, das Gewicht muss auf die Hüfte.
Richtig, genau. Ja. Chest Harness nennt sich das. Chest, also Brust Harness von, ja, was heißt Harness? Ich glaube, das kommt irgendwie aus der Ritterzeit, ne? Also wie so ein, auf jeden Fall ist es so, man muss sich vorstellen, von rechts und links kommen zwei Gurte, die werden über dem Brustbein geschlossen und das ist die Fixierung des Rucksacks. Sie machen, also USWE.
Harness heißt übrigens Geschirr im Prinzip.
Geschirr, sehr gut, okay.
Pferdegeschirr.
Alles klar. Ja, ich wusste jetzt nicht die Übersetzung. Auf jeden Fall Chest Harness oder Shimano hat tatsächlich auch eine Zeit lang Chest Harness Rucksäcke gemacht.
Imperto macht, glaube ich, auch noch welche, ne? Aber mit Bauchgurt.
Welcher
Impreto,
Marke?
Impreto, österreichisch.
Ach so, Impetro-Gear.
Ja. Impetro-Gear, ja,
genau. Genau, ja, richtig. Ja,
die haben zwischendurch dieses X, ja.
Genau, kleine Marke, frische Marke. Du hast im Dauertest das ganze
genau, so das Set System gehabt. Mit ja. Wechselrucksäcken, ja, auch ganz spannend, ja. Mhm.
Genau, USWE ist so die bekannteste Marke, die man damit auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit oder ich glaube so ein bisschen als erste da waren, kann man glaube ich jetzt ohne das absolut.
Die zumindest glaube ich populär gemacht haben, also genau. Die halt Werbung auch für gemacht haben und ja auch dann glaube ich gute Pro-Rider gehabt haben oder ja. Immer noch haben, um dann halt zu zeigen, wie gut das System ist, klar.
Schwedische Marke, interessanter Ansatz, wie gesagt, es kommen zwei X-förmige oder zwei V-förmige Gurte, die über der Brust geschlossen werden. Das sieht dann so ein bisschen wie ein X aus. Gedanke ist der Werbespruch ist No Dancing Monkey, kein tanzender Affe auf dem Rücken, also keinen tanzenden Affen auf dem Rücken zu haben. Wenn man zum Beispiel springt oder andere Manöver beim Fahren macht, anspruchsvolle Trails fährt, wo man sich viel bewegen muss, dann soll das Ding einfach da bleiben, wo es ist und überhaupt sich nicht bewegen. Ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich muss persönlich sagen, ich bin gar kein Fan, aus dem einfachen Grund, weil ich bin ein Tourenfahrer und habe immer ein bisschen mehr Equipment dabei. Das führt bei mir dazu, dass ich das gesamte Gewicht auf dem Brustkorb habe. Und ich habe die Rucksäcke ja auch schon getestet. Das Problem ist dann, wenn da ein bisschen mehr drin ist als 3-4 Kilo, dann drückt mir das den Brustkorb so zusammen, dass ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft. Also ich werde jetzt nicht blau im Gesicht oder rot oder grün, aber das Atmen fällt mir dann wirklich schwerer. Und deshalb würde ich sagen, also ich persönlich, dass diese Rucksäcke bis zu einer Zuladung so oder im Gesamtgewicht des Rucksacks von, sagen wir mal, 3 Kilo, sind die in Ordnung. Aber alles, was darüber geht, finde ich dann nicht optimal. Die machen auch so ein bisschen den Ansatz Gravity, also Enduro, Downhill, Bikepark. Viele Modelle haben auch einen Protektor drin, so dass das Ganze eher so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen wie eine Handytasche mit Protektor drin ist, ohne mich da jetzt allzu ernst zu nehmen. Aber das ist so dieser Ansatz. Und das Problem ist aber auch, ich meine, ich bin jetzt kein Freiluftakrobat und springe wer weiß wie weit, aber wenn ich mit so einem Rucksack mal ein bisschen springe oder mal einen längeren Drop mache oder ähnliches, da muss ich den schon richtig festmachen, damit er dann eben nicht auf meinem Rücken tanzt oder mitspringt. Weil ich persönlich dann lieber einen kleinen Rucksack benutze mit Hüftgurt, der da unten ja auch fixiert ist und dann eben auch nicht mitspringt, wenn ich mal springen will. Mhm. Also spannendes Konzept, aber ich persönlich bin nicht so überzeugt davon. Es gibt auch einen Tourenrucksack von USWE. Den hatte ich allerdings noch nicht in der Hand zum Testen. Da würde, glaube ich persönlich, so ein bisschen auch diese Gewichtsfrage dagegen sprechen. Aber du könntest ja jetzt zum Beispiel sagen, ich habe das Impetro Gear System getestet und bei mir hat es super funktioniert.
Bei Impetro ist halt auch noch ein Hüftgurt ja dabei.
Ah.
Also das ist quasi eine Kombination aus beidem und da funktioniert es natürlich dann sehr gut. Man kann tatsächlich den Hüftgurt auch lösen und merkt schon, dass es dann stabiler ist, als wenn ich jetzt nur Schultergurte hätte. Das wird mir bei dem Rucksack jetzt aber auch alleine nicht ausreichen. Also ich habe den Hüftgurt immer mit dran. Das ist allerdings auch ein relativ massiver, schwerer Rucksack, glaube ich, mit 25 Litern. Also da passt schon ein bisschen was rein. Das wäre mir jetzt nur mit diesem Harness tatsächlich zu wenig, aber die Kombination aus beiden ist natürlich wiederum sehr gut. Also der sitzt dann natürlich schon richtig, richtig gut und richtig satt. Mhm. Jetzt aber mal wieder was ganz anderes. Organisation. Mhm. Ich bin ja eigentlich auch so ein Organisationsfreund, so im Leben wie auch beim Rucksack. und habe da schon gerne so meine Täschchen und weiß dann, okay, da ist das Tool drin, da ist das Leverman, da ist der Leverman drin, da ist Schlauch und so weiter und so fort. Jetzt hatte ich vor kurzem mal einen Rucksack hier, ich verrate die Marke jetzt mal nicht. Das war auch so ein Alpencross-Rucksack eher, der hatte 3 riesige Hauptfächer und in den Hauptfächern waren, glaube ich, jeweils nochmal 10 Unterfächer gefühlt. Ich habe in diesem Ding nichts wiedergefunden. Ich wusste nicht, wo das war. Das war völlig ich war völlig lost in diesem Rucksack. Mhm. Wahrscheinlich, ich habe ihn inzwischen auch zum Hersteller zurückgeschickt. Wahrscheinlich sind da immer noch Sachen von mir drin. dürfen sie behalten, alles gut. Sonst ein toller Rucksack eigentlich, aber warum nicht eine große Tasche und drei kleine? Also wie sieht denn der, ist das Geschmackssache oder sagst du, ach komm, ein Sack und alles rein? Oder worauf sollte man da jetzt als Käuferin, als Käufer achten?
Also es ist natürlich wie alles im Leben irgendwie Geschmackssache. Ortlieb macht es vor, die haben fast, also die haben ja sozusagen eine stabile Außenhülle, so sozusagen einen wasserdichten Sack. Und innen drin gibt's dann meist rechts und links oder oben unten so ein paar Organizer-Fächer, wo man, sagen wir mal, das Wichtigste schnell parat hat, also Schlüssel, Handy etc. Die sind sozusagen, was Organisation angeht, eine eigene Nummer, weil eigentlich verfolgen die das Prinzip ein Sack und alles rein und zwei, drei Sachen, da haben wir mal ein Spotlight drauf, dass man sofort danach greifen kann und der Rest, ach, schmeiß doch rein und wühl drin rum. Und das funktioniert für mich persönlich super. Also ich mag total das Prinzip. Das andere Extrem sind Rucksäcke, die überorganisiert sind. Ich glaube, das kommt so ein bisschen aus dem Gedanken, dass man sagt, Mountainbiker haben Werkzeug dabei, die haben Verpflegung, die haben irgendwie Pumpen und Smartphone, was weiß ich was, Schlüssel und Gels und Tralala dabei und auch noch eine Trinkblase und für alles brauchen wir jetzt ein Fach. Und als es dann aufkam mit den Gaskartuschen, also CO2-Kartuschen, die waren dann so vor 6, 7 Jahren, hatten alle eine Gaskartusche dabei, da brauchte man noch einzelne Kartuschenfächer und ach, ich glaube, der beste Mittelweg ist wirklich die klassische Unterteilung in drei Hauptfächer, dass man also in drei Fächer für die Organisation, das heißt also ein großes Hauptfach, da ist entweder das Trinkblasenfach separat mit einem Reißverschluss nochmal zugänglich oder es ist ins Hauptfach integriert, so als Einhänger. Dann hat man ein Aufsatzfach, was meistens das erste ist, was man sieht, wenn man drauf guckt, nämlich einfach unten. Da kommt so das Werkzeug rein und dann gibt's so ein Fach, was so ein bisschen weiter oben ist. Das ist ja meist so ein fließgefüttertes Fach, wo man sein Handy oder seine Brille oder andere, sag ich mal, Wertgegenstände reintun kann, die nicht verkratzen dürfen. Das ist so die grobe Aufteilung und dieses Aufsatzfach ist dann, das dient dann ja meist so für Werkzeug. Da sind dann gerne mal 6 kleine Abnäher in so einer Netzstoffreihe drin, dann kann man irgendwie seine Kleinteile da reinstecken und das finde ich persönlich ist so der beste Mittelweg. Da hat man das Werkzeug so ein bisschen voneinander getrennt. Warum ist das wichtig? Damit es nicht durcheinander fliegt und auch nicht sich stapelt, was dann nämlich auch wieder dazu führen kann, dass angenommen man stürzt mal und man hat eine Stelle, da wo quasi das gesamte Metall übereinander liegt, das kann auch ein Verletzungsrisiko darstellen. Deshalb ist es ganz sinnvoll, so eine Werkzeugfach so ein bisschen flacher zu gestalten und die Teile nebeneinander zu stellen. Außerdem kriegt man dann nicht Schlagseite, also dass die rechte Seite des Rucksacks viel schwerer ist, weil man alles da reingepackt hat oder es sich dahin gerutscht ist oder so. Und dieses extrem überorganisierte, da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen, da müsste man noch organisationsfreundlicher sein, als du dich jetzt bezeichnet hast. Es gibt bestimmt jemanden, der sagt, boah, ich kann da gar nicht genug Fächer drin haben. Aber
bei dem Modell hätte ich eine Skizze gebraucht.
Okay.
Also Packzettel quasi, damit ich das wieder gefunden hätte.
Das ist lustig, weil ich jetzt gar keinen vor Augen habe und ich kenne eigentlich so alles, was irgendwie am Rucksackmarkt ist, aber vielleicht kannst du mir nach dem Podcast verraten, welcher es ist und dann gucke ich mir mal an. Was für so Organisationsfreaks eine super Sache ist, ist eine separate Werkzeugtasche. Ist auch gar nicht nur für Organisationsfreaks toll, sondern
kann auch einige auch, dabei. Camelback zum Beispiel hat.
Genau, Camelback hat so eine Rolle.
Bei Evoc hat es, glaube ich, oder früher zumindest gehabt.
Evoc hat so eine, in den Alpencross-Rucksäcken haben die tatsächlich einen Kulturbeutel drin. Bei denen ist die Werkzeugtasche aber eigentlich auch aufgesetzt. Das ist so in diesem Aufsatzfach da drin. Da ist dann auch noch so ein durchsichtiges Kunststofffensterchen, so eine Tasche, wo man so Kleinteile reintut, wie Geld, Kreditkarte, Liftpass, whatever. Genau, und aber von Deuter gibt es zum Beispiel auch so, das ist so wie so ein Taschenbuch von der Größe, das kann man, ist ein umlaufender Reißverschluss, das klappt man auf und da ist für alles, was man braucht, eigentlich ein Fach drin. Da gibt es irgendwie Pumpe, verschiedene kleinere Fächer, alles mit Reißverschluss, damit es nicht auseinander fliegt und das kann man schön flach dann auch schön tief in den Rucksack reinlegen, weil Gewichtsverteilung ist auch wichtig, wenn ihr euren Rucksack packt, nicht die schweren Sachen nach oben, sonst wird's kippelig beim Fahren und der Rucksack neigt dazu, sich zu neigen, nämlich in die Kurve rein und deshalb, wenn ihr zum Beispiel Rucksack packt, aber das können wir gleich auch nochmal kurz durchgehen, wo was hinkommt. Ja, so viel zum Thema Organisation.
Dann habe ich eine ähnliche Streitfrage, also so plus minus oder pro kontra Organisation. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Pro-Kontra ist, aber meine Erfahrung ist immer, dass Rucksäcke, die sehr gut belüftet sind, die sehr komfortabel zu tragen sind, weil sie oft eine sehr dicke Rückenpolsterung haben oder auch eine sehr luftige mit einem dicken Steg dazwischen, dass die berghoch super sind, aber bergrunter mir dann oft nicht so gefallen, während das eher schwitzige Modell, was also eng anliegt, natürlich auch bergrunter super anliegt. Soll man das dann eher nach eigener Vorliebe auswählen, wenn man sagt, naja gut, runter, ich fahre eh nur ein bisschen Schotter, ist halt zu wild, oder gibt es da auch den optimalen Kompromiss?
Den optimalen Kompromiss gibt es da leider nicht, weil Rucksäcke, die sich so richtig an einen schmiegen, ich nenne es jetzt einfach mal so, natürlich auch nicht viel Luft Zirkulation zulassen. Es gibt so ein bisschen einen Mittelweg, der neu ist, um nochmal auf Ergon zu kommen. Der BX2 Evo, das ist ein kleiner Rucksack, der hat, glaube ich, 10 plus 2 Liter. Die haben auch so einen kleinen Expansionsreißverschluss. Der schmiegt sich richtig an, hat aber so dicke Polster, die sind, ich würde mal so fast sagen, 3 Zentimeter dick. Das sind wirklich richtige Öschis. Oben und unten jeweils 2, also 4 Polster ungefähr. Und in der Mitte ist eigentlich nichts. Der sitzt trotzdem super geschmeidig am Rücken. Und so, wenn man jetzt so ein bisschen auf sein Gewicht und jetzt nicht irgendwie alles das Überflüssige mitnimmt, sondern wirklich sich aufs Nötigste beschränkt, dann ist der vollkommen ausreichend, auch für eine Tour. Ist aber auch so ein bisschen eine Ausnahme, dieser Rucksack. Die meisten, wenn man jetzt mal wieder Deuter heranziehen darf, Deuter hat ja dieses Airflow-System, also zwei große.
Genau, so zwei so nierenförmige, lange.
Genau, lange Polsterstreifen mit Mesh, beziehungsweise Netz, ja, nee, Mesh ist das, mit so einem 3D-Mesh, was luftig ist und Abstand zum Rücken hält. Die kann man bei den großen Rucksäcken, bei den Alpencross-Rucksäcken zum Beispiel auch verbiegen, sodass die der Rückenform sich anpassen. Da sind Metallstreben drin. Aber in dem Moment, wo sie bergauf oder wo man sie so ein bisschen gebogen hat, funktionieren sie natürlich nicht in jeder Fahrhaltung gleich gut. Weil wenn man sich mal aufrichtet oder ein bisschen mehr im Stehen fährt, dann möchte man vielleicht den Rücken auch mal so ein bisschen gerader machen. Da sitzen die dann auch nicht so optimal wie einer, der sich quasi jeder Bewegung anpasst. Und um jetzt zum Beispiel vorhin nochmal Scott zu nehmen. Scott hat einen Rucksack im Programm, der so im Gravity-Bereich ist. Das ist der Trail Light Freeride. Und der ist so weich, der ist wirklich, der sitzt, als ob man ihn dran geklebt hat, folgt wirklich jeder Bewegung und ist dementsprechend satt, aber halt auch wieder so satt, dass er halt dann auch sehr eng am Körper sitzt. Osprey ist so ein bisschen dann Mittelweg. Die kriegen das irgendwie auch hin, so einen umarmenden Rucksack zu machen, der aber trotzdem nicht übermäßig schwitzig ist, würde ich sagen.
Ja. Okay, dann vielleicht auch gerade Thema schwitzig, Thema Gewicht. Da geht's vielleicht dann schon so ein bisschen in die Richtung. Protektorenrucksack, ja oder nein? Und wenn ja, für wen und warum? Und schützt denn nicht ein Rucksack eh? was tun?
Genau. Also Protektorenrucksack ist erstmal so eine, auch wird für mich auch so in diese Basisentscheidung reingehen. Alltagsnutzung oder Sport. Wenn Sport ja, brauche ich einen Protektorrucksack. Ein Protektorrucksack ist erstmal schwerer. Und das muss man irgendwie schon so ein bisschen im Kopf haben, weil ein Protektorrucksack nicht nur ein bisschen schwerer ist, sondern je nachdem, was für ein Protektor da drin ist, kann der locker, also ein Viertelkilo ist das. Das ist beim Deuter Attack Rucksack sind das sogar 330 Gramm. Das ist schon ein Drittelkilo. Das muss man sich schon überlegen. Und die Bauweise ist auch sehr robust meistens bei Protektorrucksäcken, weil die Zertifizierung dieses Schutzsystems, was es ja ist, die erfolgt immer im Aufbau. Das heißt also, in dem Moment, wo man den Protektor herausnimmt, ist es dann ist es bei Deuter ganz schön, da erscheint dann auch ein Totenkopf, der einem sagt, Achtung, Achtung, dieser Rucksack ist jetzt kein Protektorrucksack mehr. Und deshalb muss man sich das schon überlegen. Ich glaube, wenn man viel technische Trails fährt und auch das Geld übrig hat, weil so ein Protektorrucksack kostet auch ein bisschen mehr, die liegen auf jeden Fall über 100 Euro, meist so knapp unter 200, also so 170, 190 rum. Und man sich sagt, ach ja, gut, wenn ich den im Alltag nutzen will, kann ich den Protektor rausnehmen. Das ist bei vielen so, bei nicht allen. Aber wenn man wirklich sagt, ich bin Trail-Junkie, ich lasse es krachen und möchte meinen Rücken auf jeden Fall schützen, dann ist das total sinnvoll. Man muss aber auch dazu sagen, angenommen, man sagt, ich bin jetzt nicht so ein Rabauke, ich bin eher der Tourenfahrer und fahre überwiegend Schotter und Trails fahre ich jetzt auch nicht hart am Gas, sondern eher ein bisschen mit Bedacht und eher ein bisschen lockerer, dann muss man auch einfach sagen, bis in die späten 90er, ich weiß es aber nicht ganz genau, waren sogar Trinkrucksäcke im Downhill-Sport als Rückenprotektoren zugelassen.
Weil, wollte ich gerade sagen, schützt nicht eigentlich auch ein Rucksack eh schon? Also gerade mit einer Trinkblase oder so, dann habe ich ja wie so ein Airbag hinten.
Absolut. Also selbst ohne Trinkblase schützt ein Rucksack sogar ein bisschen. Das Problem ist da dann aber, wenn man wirklich stürzt und kein Protektor im Rucksack drin ist, dann wirken natürlich die Sachen, die im Rucksack selbst drin sind, auch wieder wie irgendwas, was auf dem Boden liegt, auf das man stürzt. Deshalb ist es, um jetzt wirklich zu sagen, wir haben einen Schutz durch einen Rucksack, sollte man ihn entweder mit Trinkblase oder Protektor-Inlay, also Protektor-Pad fahren. Und
aber ja auch allemal besser dann als der Hip-Pack, um zum Anfang quasi zurückzukehren, weil der schützt mich ja dann wirklich gar nicht.
Nee, der schützt gar nicht. Der ist vielleicht sogar, wenn man jetzt wirklich eine Rolle vorwärts macht, in dem Moment, wo er da im unteren Lendenwirbelbereich sitzt und dann noch hat man da so einen Knubbel sozusagen, dann ist der vielleicht sogar noch schuld daran, dass man zusätzliches Hebelmoment auf diesen Bereich der Wirbelsäule bekommt, was man auch einfach nicht will. Aber es gibt ja auch Protektorwesten, wenn man jetzt sagt, du, ich bin so hip, ich brauche ein Hip-Bag und ziehe mir dann eine Protektorweste oder Jacke oder eine Safety-Jacket an, also einen Oberkörper ganz Vollschutz mit allem Möglichen, mit Schulter und Brust und Rücken und Ellenbogenprotektor, das gibt's ja auch alles.
Es gibt doch auch so optionale Systeme, oder? Also, dass ich einen Protektor in meinen Rucksack reintun kann, den aber auch wieder rausnehmen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt eine gemütliche 3 Stunden Schotterrunde, da werde ich mich schon nicht hinlegen, dann nehme ich ihn einfach raus.
Das gibt's auf jeden Fall. Also es ist in der Regel ist es, also Ergon zum Beispiel ist eine Ausnahme, die haben bei manchen Systemen, kann man optional einen Protektor dazu kaufen. Das ist ein Leidel- und Krachtprotektor, das heißt, das ist ein nicht mehrschlagfähiger Protektor. Nicht mehrschlagfähig bedeutet, der ist aus EPS, also letztlich aus demselben Material wie Helme auch. Einmal mit dem gestürzt, da muss man ihn austauschen, weil er verformt ist und sich nicht wieder zurückstellt. Und das ist letztlich wenn man es jetzt mal so handelsüblich sagen würde, das ist wie Styropor. Es ist natürlich nicht Styropor, sondern expandiertes Polystyrol-EPS. Aber da kann man den reinstecken, wenn man sagt, ja, hier auf der Tour stehen jetzt Trails an. Das kann man aber auch mit Protektor-Rucksäcken machen. Also ich mache es tatsächlich auch so, dass ich einen Protektor-Rucksack im Alltag verwende. Und dann kommt halt statt des Protektors das Laptop da rein. Und
schützt ja vielleicht auch.
Schützt auch. Ist halt ein teurerer Protektor. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Ja, also Vielseitigkeit kann man den Protektoren nicht unbedingt absprechen. Es gibt allerdings Systeme, die sind nicht herausnehmbar. Spontan fällt mir da nur der Compadel-Rucksack ein. Das ist ja so ein Skihersteller eigentlich, der aber auch ein paar Protektoren-Rucksäcke gemacht hat. Da war der Protektor fest mit, also war eigentlich das Rückensystem. Und auch der Evoque Neo, das ist ein mehrschlagfähiger Protektor von Evoque. Normalerweise verwendet Evoque die nicht mehrschlagfähigen Protektoren aus EPS. Die haben aber mit dem Neo 16L einen Rucksack auf den Markt gebracht, der ein mehrschlagfähiges System, ist nicht mehrschlagfähig, ist aber ein aus einem gummiähnlichen Gittergewebe gemacht, also eine Gitterstruktur. Da ist auch das Rückensystem der Protektor. Wenn man darauf stürzt, kann man den kostenfrei austauschen.
Ich glaube, der allererste Deuter Attack, der war auch nicht herausnehmbar. Das war quasi, das war eigentlich ein Protektor, auf den ein Rucksack aufgebaut war und nicht umgekehrt. Also nicht so eine Platte, die da irgendwo in einen bestehenden Rucksack reingesetzt wurde, sondern vom Prinzip her komplett anders. Trug sich sensationell, hatte auch sensationellen Schutz, aber war natürlich dafür, dass da, glaube ich, dann nur 10 Liter reinpassten, natürlich unfassbar schwer.
Also auch nochmal, um dem rechtlichen Aspekt Genüge zu tun. Ihr könnt einen Rucksack, einen Protektor-Rucksack ohne Protektor fahren, aber dann ist er nicht zertifiziert in seiner Schutzwirkung. Die Zertifizierung erfolgt immer im Aufbau. Das System für sich, der Protektor, hat auch eine Zertifizierung, aber die Schutzwirkung hat er tatsächlich dann nur als komplett Rucksack sozusagen. Was ich noch eingehen möchte, ist die Frage: Frauenrucksäcke, Männerrucksäcke, gibt es da eigentlich einen Unterschied? Und die Antwort ist jein. Wenn jetzt eine Frau sagen würde, ja, brauche ich denn einen speziellen Rucksack als Frau, kann man ganz klar sagen, nee, überhaupt nicht. Aber es gibt spezielle Rucksäcke, zum Beispiel Deuter hat diese SL-Linie, die ist irgendwie erkennbar daran, dass da so ein im Verkauf ist da immer so eine Blume dran, die eigentlich ein Haargummi ist, irgendwie ganz süß gemacht. Die SL-Rucksäcke haben meist eine kürzere Rückenlänge und sind ein bisschen schmaler gefasst, also die ein bisschen schmaler von der Rückenbreite. Ob man jetzt eine schmalere Rückenbreite braucht, sei dahingestellt. Die Rückenlänge ist aber, finde ich, schon ein Thema. Wenn man jetzt sagt, hier Frau, Mann, gibt's Unterschiede. Einfach weil die Rückenlänge bei Frauen, einfach weil sie ja im Schnitt einfach ein bisschen kleiner sind als Männer, da die Rückenlänge auch kürzer ist. Und das natürlich beim, nicht nur beim Runterfahren, also wenn man bergab fährt, der Rucksack einem nicht an den Helm stößt, was durchaus passieren kann. Also ich habe auch, es gibt von Deuter, es gibt einen Alpine XL Rucksack, der hat so eine massive Rückenlänge, also wenn ich den aufhab, dann stößt der mir hinten an den Helm, damit kann ich gar nicht umgehen. Wäre das sozusagen drauf zu achten. Es gibt leider keine Faustformel zu sagen, misst doch mal hinten bitte von deiner Hüfte bis zum Nacken und minus ein Drittel und dann hast du die Rückenlänge. Das ist so ein bisschen, das muss man ein bisschen ausprobieren, vor allen Dingen, weil auch die Hüftpunkte, um den Hüftgurt zu fixieren, sehr individuell sind. Ich wollte das mal fürs Magazin ausrechnen und habe rumprobiert und irgendwie ist dabei nichts rausgekommen. Also was man aber schon sagen kann, ist, dass die Oberkante des Rucksacks zum Helm, da sollten schon mindestens 10 Zentimeter, eher 15 Platz sein. weil sonst kommt man vielleicht dann doch irgendwie daran und dann schiebt einem der Rucksack den Helm ins Gesicht und dann vielleicht sogar noch vor die Augen und schon sieht man nichts mehr und das ist dann auch gefährlich. Ja.
Ja.
Ja. Ich habe trotzdem noch was. Genau. Dann also ich wollte noch auf einen Paradoxon aufmerksam machen. Was mich immer so ein bisschen wundert, ist die Kategorie, die Marathon-Race-Kategorie. Die haben fast alle keine Seitentaschen. Und ich würde doch sagen, wenn ich jetzt Marathon fahre und ich bin flott unterwegs und will mir irgendwie den Riegel mal eben zwischen die Kiemen schieben, weil ich damit der Mann mit dem Hammer nicht kommt und meinen Hungerast irgendwie beschert. Da, die meisten kleinen Rucksäcke, die so für den Marathon-Einsatz vorgesehen haben, haben keine Seitentaschen. Finde ich paradox. Könnte man mal ändern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es so, wenn ich den idealen Rucksack mir so zaubern könnte, dann hätte der eher größere Hüftgurttaschen, weil ich muss da immer meinen Reißverschluss reinstecken. Wenn ich aus dem Haus gehe und meinen Rucksack dabei habe, dann ist das Letzte, was in meinen Rucksack wandert, ist der Schlüssel. Und dann finde ich es immer total doof, wenn diese Hüfttaschen dann auch noch aus Netz sind, weil dann piekst irgendwie der Schlüsselbart da durch.
Ja. Ich bin auch ein großer Verfechter der stabilen und großen Hüfttasche. Ja,
ja, ja.
Zwei Stück, links, rechts, müssen genau. Vielleicht dann auch nicht beide gleich groß sein und nicht beide, ja doch, eigentlich schon. Also müssen jetzt auch nicht riesig sein, aber da muss halt ein Leverman rein, da muss ein Schlüssel rein, ein Mini-Tool rein. Also alles, was man wirklich mal ganz schnell braucht.
Ja,
Tool, also nein, Tool, sorry. Riegel ist mir jetzt da nicht so wichtig. Ich trainiere ja nicht mehr hier auf Teufel komm raus. Ich halte dann halt an, wenn ich Hunger habe.
Ja.
Aber ja, grundsätzlich finde ich auch, also dass Hüfttaschen sind oder Hüftgurttaschen, um es genau zu sagen, sind extrem wichtig.
Und ja. Gesagt,
das ist für mich auch so mit von allen Fächern zumindest das Entscheidende, ja.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, ich meine, jeder dieser Rucksäcke hat so einen Schlüsselclip innen drin. Wahrscheinlich, damit auch jeder weiß, okay, ich fahre im Urlaub, mache irgendwie eine lange Tour, dann setze ich den Rucksack auch, bevor ich aufs Rad steige, nochmal ab, mache da artig meinen Schlüssel dran und dann weiß ich auch, da ist der Schlüssel, ich komme wieder in mein Zimmer rein und alles ist gut. Genau, ich wollte noch was sagen dazu, wie man richtig packt. Grobe Faustregel, schwere Sachen nach unten, leichte Sachen nach oben, ganz klar. Auch wichtig, wenn ihr länger unterwegs seid, habt ein Erste-Hilfe-Set dabei. Das kann man meist außen in die Seitentasche reintun, wenn der Rucksack denn eine hat, damit man das Ding wirklich schnell zur Hand hat, weil wenn man jemandem helfen muss und man muss erst in der Tasche, im Rucksack, in seinem System irgendwie nach dem Erste-Hilfe-Set suchen, dann habt das am besten einfach draußen. Das Lustige ist, viele Leute fahren damit rum und keiner hat es draußen dran. Ist irgendwie leuchtend rot, vielleicht wollen die Leute nicht so auffallen, aber es ist in dem Fall, wenn man wirklich, dann ist man auch noch hektisch, dann kramt man eh noch eine Minute länger im Rucksack rum. Am besten außen in die Seitentasche. Manche kann man tatsächlich sogar außen mit so einem Strap festmachen. Dann kommt ihr schnell an das Equipment dran. Und ja, Trinkblasenkompatibilität, Rechtsträger, Linksträger. Manche Rucksackhersteller diskriminieren das da so ein bisschen. Die haben eine Trinkblasenführung nur für eine Seite. Das finde ich schwierig. Da, ich meine, Linkshänder werden wahrscheinlich den Schlauch mit links nehmen und dann trinken wollen. Und manche zwingen sozusagen auch den Schlauch auf die rechte Seite. Ist ein bisschen Geschmackssache, aber wenn ihr darauf achtet, dann ärgert ihr euch später nicht mehr. Genau. Ja, so kommen wir jetzt zurück zu Reißverschlüssen. Nee. Ja, ich denke, ich hoffe, ich habe deine Fragen alle beantworten können.
Wunderbar, ja, danke.
Wir sind auch genau bei einer Stunde. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn einfach hier auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt. Der Podcast erscheint auch überall, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Deezer, iTunes etc. folgt dem Mountainbike-Magazin über Facebook, Instagram und Co. Und natürlich kauft euch das Magazin, ganz wichtig. Wir sind das orangene Magazin, Mountainbike-Magazin. Ihr bekommt es am Kiosk oder ihr könnt es euch als Abo nach Hause bestellen. Bleibt gut gerüstet, habt Spaß am Mountainbiken und nicht vergessen, alles ist fahrbar, erst recht mit dem richtigen Rucksack. Bis dahin und tschüss.
Ciao, danke.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.